Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Wladimir Balzer.
Jede Nacht im Radio und immer als Podcast. Herzlich willkommen zur Kultur vom Tag. Wir gratulieren einer altehrwürdigen Institution zum Geburtstag, die aber einige Themen hat, die das Feiern schwer machen dürften. Die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung wird 75. Dann bin ich zum Gespräch verabredet mit dem Direktor des Deutschen Filmmuseums in Berlin, das umziehen muss, und zwar ins Ungewisse. Wir fragen außerdem, warum das Mordinstrument, mit dem die Geschwister Scholl von den Nazis getötet worden sind, vor der Öffentlichkeit versteckt wird. Oper schauen wir uns auch gleich an, auf der Grundlage eines Stücks von Franz Xaver Krötze, wo schon bei dem Namen ein gewisses Skandalpotenzial schon mal gegeben ist, immer noch. Und wir gehen in eine Ausstellung, die die große Künstlerin Katharina Sieverding feiert. Eine der wichtigsten Akademien der Republik, die Akademie für Sprache und Dichtung in Darmstadt, gegründet zur Förderung der deutschen Literatur und eben auch der Sprache. Ein, ja, was soll man sagen, Netzwerk von 190 sehr anerkannten Autorinnen und Autoren, wobei immer noch 2/3 mehr Autoren als Autorinnen, also der Frauenanteil ist da noch ziemlich gering. Diese Akademie ist, ja, was ist sie alles? Sprachpflegerin, Vermittlerin, Herausgeberin und auch diejenige, die den Büchnerpreis vergibt, doch jetzt wieder am Wochenende. Und auch Veranstalterin zweier Tagungen, eine im Frühjahr, eine im Herbst. 75 Jahre wird diesmal gefeiert bei einem großen Festakt. Mit dabei auch ein Mann, den man so eine Art Verwaltungsdirektor nennen könnte, vielleicht, der jahrelang bis vor kurzem der Sekretär der Akademie war, nämlich Bernd Busch. Ich habe ihn nach dem gefragt, was die Akademie auch beschäftigt, nämlich Geldsorgen. Der Jahresetat beträgt 1 Million, die Hälfte vom Bund, der Rest vom Land Hessen und von der Kulturstiftung der Länder. Aber in der allgemeinen Haushaltskrise sieht es eben mau aus.
Das sind operative Mittel, die nicht mal für die beiden Jahrestagungen ausreichen, die wir haben. Trotzdem gelingt es durch Partnerschaften, durch die Zusammenarbeit mit befreundeten Einrichtungen, durch Drittmittel, die eingeworben werden, eben ein vielfältiges, breites Programm auf die Beine zu stellen. Aber das ist immer wieder verbunden mit Sorgen. Manchmal sind das wirklich Zitterpartien, bis dann gesichert ist, dass ein Projekt weiterleben kann, dass ein Projekt finanziell auch ausgestellt ist. Es liegt nur immer am Geld eigentlich, nicht am Engagement der Beteiligten.
Und der langjährige Sekretär der Sprachakademie macht sich auch noch mehr Sorgen, auch genereller Art.
Also die Gesamtentwicklung im Kulturbereich ist eher bedrückend. Und ich glaube auch, dass wir uns darauf einstellen müssen, dass wir keine großen Sprünge machen können, auch andere nicht mehr. Aber das ist natürlich eine gefährliche Situation, weil alles, was an Strukturen, die entstanden sind über die Jahre hinweg, in unseren Aktivitäten, aber genauso auch eben in den anderen Bereichen, bei anderen engagierten Einrichtungen, wenn die mal anfangen zusammenzubrechen, weil das Geld nicht da ist, das wieder schnell hochzuziehen, das wird nicht funktionieren. Das heißt, das sind dann wirklich Verluste. Und da ist, denke ich, auch dann eine Entscheidung, die auch die Kulturpolitik bei allen Beteiligten, Bund, Ländern, Kommunen auch eben auch entscheiden muss, was ihnen wichtig ist.
Also Spardruck in der Kultur und eben auch bei der altehrwürdigen Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung. Aber am Wochenende feiert sie erstmal 75 Jahre mit einem Festakt. Der Büchnerpreis wird auch vergeben. Wir werden natürlich ausführlich darüber berichten. Aber wollen wir erstmal nochmal jemanden zu Wort kommen lassen, der Mitglied dieser Akademie ist, die Schriftstellerin Ursula Krechel.
Guten Tag.
75 Jahre ist natürlich schon ordentliches Alter. Wie gratulieren Sie Ihrer Akademie?
Wir sind ja eigentlich alle nicht nur Gratulanten, sondern wir sind auch eigentlich alle Geburtstagskinder. Ich bin genau 1,5 Jahre älter als die Akademie und wir gratulieren uns eigentlich gegenseitig in dem Sinne, dass die Akademie nach sehr schwierigen Zeiten, weil dann ist der Anfang war sehr schwierig, doch jetzt gut im Schuss ist.
Den Anfang, was meinen Sie damit, die Zeit nach dem Krieg?
1949 ist gleichzeitig die Bundesrepublik gegründet worden. Es war die Zeit einfach, wo man sich von der Besatzung losmachen konnte. Zeitungen sind gegründet worden. Und wer sollte denn gründen? Es waren natürlich Leute, die also vielfach belastet waren und wenige, die das nicht waren, sodass es eben auch eine Zeit lang gedauert hat, bis man sich durchgerüttelt hat, bis man einfach gedacht hat, es müssen mehr Immigranten, es muss mehr Frauen vor allen Dingen geben. Das waren zum Teil sehr schwierige Wege.
Das mit den mehr Frauen hat ja nicht so richtig gut geklappt oder sagen wir mal nur sehr, sehr langsam. Ich glaube, der Anteil der Frauen ist gerade im Moment bei 30% ein bisschen wenig, oder?
Ja, das ist wenig, aber es ist einfach ein mühsamer Weg, weil man hat nur so und so viele Plätze frei, um neu zu wählen. Man kann nicht beliebig jetzt dazu wählen. Wir vielen Frauen bestehen natürlich auch darauf, aber gleichwohl muss man auch bestimmte Positionen besetzen. Man braucht SprachwissenschaftlerInnen, man braucht bestimmte ÜbersetzerInnen aus bestimmten Sprachen. Da stehen manchmal nicht alle zur Verfügung und man muss einfach sehen, wie man die Relationen zwischen Dichtern, Sprachwissenschaftlern, Lyrikern, Prosaautoren zum Beispiel eben ins Gleichgewicht bringt.
Ist das auch ein Indikator für die immer noch bestehende Benachteiligung von Frauen im Literaturbetrieb?
Nein, die Frauen sind ja im Moment, Sie sehen es ja an vielen Punkten, die Frauen sind ja nun sehr, sehr im Vormarsch. Sie sehen es an Preisen auch, Sie sehen es eben, wenn Sie mit Verlagen telefonieren, wie viele Verlegerinnen es gibt. Das Lektorat ist fast vorwiegend in weiblicher Hand. Da hat sich sehr viel geändert in den letzten 10 Jahren.
Und auch sonst, was diese Akademie für Sprache und Dichtung angeht, 75 Jahre, da ist viel passiert in den letzten Jahrzehnten. Wo steht sie denn heute in einem Diskurs, wo Sprache zum Beispiel ja wirklich polarisiert, wo Sprache auch eine politische Sprengkraft bekommen hat? Wo steht diese Akademie für Sprache und Dichtung?
Die Akademie war ja zum Teil eine Wahrerin einer Sprache, einer guten Sprache in Anführungszeichen. Sie setzt sich jetzt damit auseinander, dass Sprache ein Prozess ist, ein produktiver Prozess, dass Sprache sich verändert und verändern muss. Sie wacht sorgsam darüber, was sich jetzt eben an Hasssprache eben auch, dazu gibt es eine Kommission, an Ausuferungen, an Veränderungen in dieser Weise auch tut. Und das ist natürlich sehr wichtig.
Passiert das ausreichend? Würden Sie sich da mehr wünschen? Also sollte die Akademie für Sprache und Dichtung ein bisschen mehr aus der Nische kommen?
Die Nische ist gar nicht so. Es gibt jeweils einen Sprachbericht in jedem Jahr. Ich glaube, die ist aus der Nische gekommen.
Aber sie wirkt doch recht elitär. Gut, das ist natürlich bei Akademien automatisch so, weil es ja oft auch um Menschen geht, die eben auch schon eine fortgeschrittene Biografie haben und dann auch sozusagen die Anerkennung erfahren durch die Aufnahme der Akademie. Würden Sie sich wünschen, dass man sich deutlich mehr öffnet, dass man ein bisschen durchlässiger wird?
Was heißt durchlässiger werden? Sie hat nur so und so viele Positionen, die sie besetzen kann. Es sind ja auch Limitierungen des vorgegebenen Geldes, des Landes Hessen, des Bundes, sodass man einfach nicht sagen kann, wir nehmen jetzt alle möglichen Menschen, die uns vielleicht gut täten oder die wir brauchten, auf. Was zum Beispiel ganz wunderbar ist, zur politischen Öffnung, es gibt die Debatten, Debates on Europe. Verschiedene Akademien haben sich zusammengetan, treffen sich untereinander, da sind natürlich die Treffen mit den osteuropäischen Akademien im Augenblick ganz, ganz wichtig, weil sie haben einen anderen Blick zum Beispiel auf, ja, ich sag mal einfach auf den neuen Ost-West-Konflikt, ihre Besorgnisse zu hören. Ich war einmal mit einer Delegation in Estland zusammen, andere sind im vorigen Jahr nach Slowenien gefahren, wir waren in Sarajevo gewesen. Das sind ganz, ganz wichtige Gespräche über Europa und die dringen natürlich eben auch in ein Ausland auch oder dringen in ein Feld, sodass von der mangelnden Wirksamkeit eigentlich geredet werden kann oder eben nicht.
Ich sehe, die Feierlaune liegt bei 100%. Oder gibt es da auch Abstriche für Sie, wo Sie sagen, das muss sich ändern bei der Akademie für Sprache und Dichtung?
Was ich ändern müsste, ist vielleicht, dass sie mehr, vielleicht häufiger untereinander vernetzt wäre, dass wir, indem wir uns zweimal im Jahr treffen, heißt natürlich eben, dass diejenigen, die sehr viel unterwegs sind, wozu ich auch gehöre, weniger Zeit und Kraft haben, an der Arbeit teilzunehmen. Das ist aber überall so, dass die pensionierten Damen und Herren natürlich mehr Zeit haben, auch mehr Zeit für eine Geselligkeit nebenbei. Das kann man eigentlich gar nicht ändern, das ist überall so.
Dann wünsche ich auf jeden Fall ein schönes Feierwochenende. Was ist für Sie das persönliche Highlight am Wochenende?
Sicher die Rede des Büchnerpreisträgers, das ist immer sehr schön und das wird in diesem Fall eine ganz außergewöhnliche Sache wahrscheinlich.
Und das Gesellige wird auch nicht zu kurz kommen. Also wie kann man sich abends die Feierstimmung da bei Ihnen vorstellen?
Die Orangerie in Darmstadt ist ein sehr schöner Ort, ein historischer Ort. Wenn da so 200 Leute zusammen sind, dann ist das eigentlich herzlich und warm. Und natürlich durch die vielen Ausländer, man sieht sich auch nicht so häufig. Und so bilden sich natürlich Freundschaften, die einfach auch auf diesen Anlass angewiesen sind.
Ursula Krechel, Mitglied der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung, die jetzt am Wochenende 75 Jahre feiert und natürlich dann auch den Büchnerpreis vergibt. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch.
Danke.
Und morgen Abend dann natürlich verfolgen wir den Festakt und wir werden dann am Samstag davon berichten, von der Vergabe des Büchnerpreises, immer noch der wichtigste deutsche Literaturpreis. An Oswald Egger geht er. Wo schlägt das Herz der deutschen Filmgeschichte? In der Deutschen Kinemathek in Berlin natürlich, Untertitel Museum für Film und Fernsehen, 2000 Quadratmeter, über 1000 Exponate, deutsche Filmgeschichte der letzten 100 Jahre und nebenbei auch noch das Archiv von Marlene Dietrich und natürlich selbst auch ein Ort, wo man unzählige Filme schauen kann, wo archiviert und bewahrt wird und vermittelt für die nächsten Generationen. Über zwei Jahrzehnte war dieses Museum, diese Kinemathek am Potsdamer Platz in Berlin und jetzt muss das Museum raus. Heute war letzter Tag, ab morgen dann der Umzug in ein ehemaliges Kraftwerk, aber erstmal nur als Übergangslösung. Irgendwann soll es dann ein großes neues Filmhaus geben. Reden wir mit Rainer Rother, dem künstlerischen Direktor der Deutschen Kinemathek, Museum für Film und Fernsehen. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Wie fühlt sich's an, nach all den Jahren am Potsdamer Platz, gleich dort, wo ja auch die Berlinale stattfindet, von dort weggehen zu müssen?
Ja, das machen wir alle, glaube ich, nicht ohne Wehmut. Das ist natürlich auch der Abschied von jetzt 24 Jahren erfolgreicher Geschichte, hier am Potsdamer Platz als Museum zu sein. Aber auch mit einer gewissen Zuversicht, weil wir wissen, dass wir für die Öffentlichkeit zugänglich bleiben werden. Wir müssen uns von der ständigen Ausstellung verabschieden. Da ist in dem neuen Zwischenquartier im E-Berg nicht genügend Platz. Aber unsere anderen Aktivitäten werden wir alle weitermachen. Und das heißt eben auch, die Öffentlichkeit wird weiterhin zu uns kommen können.
Mhm. Auch am Potsdamer Platz wird es da noch etwas geben, eine gewisse Struktur?
Was jetzt am Potsdamer Platz passieren wird, das wissen wir nicht. Das ist natürlich auch in den Händen des Eigentümers. Da wird viel gebaut. Es soll ein Office Campus entstehen. Also definitiv wird in diesem Bereich des früheren Sony Centers wird es Kulturangebote, jedenfalls ständige, nicht mehr geben.
Und Sie sind jetzt am Telefon direkt dort im Büro, schauen auf die Potsdamer Straße, also im weitesten Sinne auf den Potsdamer Platz, wenn man so will. Was war das für ein Ort für Sie zum Arbeiten in den letzten Jahren?
Es war ein toller und auch ein schwieriger Ort. Das hängt damit zusammen, dass das Museum ja in ein Bürogebäude eingezogen ist. Das hat gewisse Nachteile. Es ist andererseits ein Ort gewesen, an dem wir leicht zugänglich waren für unsere ausländischen und inländischen Besucher. Das hat schon auch einen gewissen Effekt gehabt. Und insofern sagen wir, wir haben eine sehr gute Zeit am Potsdamer Platz gehabt, dank auch der Lösungen, die unser Architekt Hans-Dieter Schaal für die ständige Ausstellung gefunden hat. Aber es war auch klar, dass nach 25 Jahren, wenn es andere Interessen seitens des Eigentümers gibt, es für uns hier keine Perspektive gibt. Insofern sind wir sehr froh, dass wir mit dem E-Berg ein Zwischenquartier haben, das ganz neue Herausforderungen stellt, aber ein toller, ein cooler Ort ist, wenn ich das mal so sagen darf. Und zugleich sind wir ja in den Planungen für das neue Filmhaus, das auf dem Parkplatz des Gropiusbau, eines ehemaligen Museumsstandorts, da war das Völkerkundemuseum bis in den 60er Jahren, dass wir da eine neue Heimat finden. Und insofern haben wir eine Perspektive, mit der wir eigentlich ganz glücklich sind.
Über die Perspektive reden wir unbedingt auch noch, aber noch ein Wort vielleicht zum Potsdamer Platz, der ja, glaube ich, zu diesen Berliner Orten zählt, wo Berlinerinnen und Berliner eigentlich kaum hingehen, sondern zu, ich glaube, fast zu 100% nur Besucher und Besucherinnen. Wie hat das Ihre Arbeit geprägt?
Gut, das ist nicht so unterschiedlich vom Standort Neue Nationalgalerie. Also das ist halt ein Bereich gewesen, der erst nach 1989 sozusagen sich zu einem anderen Zentrum gewandelt hat. Es ist richtig, dass wir darauf reagieren mussten und natürlich auch darauf reagiert haben. Wir waren froh mit unserer Ausstellung, die eine einzigartige Konzentration auf die Frage, was bewegt Film in uns, wie reflektiert Film Kunst und Gesellschaft, einen Nerv getroffen haben. Wir waren in vielen, vielen Reiseführern international vertreten und haben natürlich auch an den Besucherreaktionen gesehen, dass dieser Effekt, man steht vor dem Gebäude und dann sagt man sich, ach, da ist auch ein Museum drin. Wenn man erstmal drin ist, weiß man, dass es sich lohnt, da reinzugehen.
Nun haben Sie schon über die Perspektiven gesprochen, über den Umzug ins E-Werk. Das ist so ein ehemaliges Kraftwerk an der Spree, war in den 90ern auch ein wichtiger Ort für die Clubkultur. In den letzten Jahren wurde es viel auch als Kulturstandort genutzt für Performances, Aufführungen und Veranstaltungen, so zwischen Mitte und Kreuzberg, so grob mal bezeichnet. Sie sind froh über diesen Ort für die nächsten Jahre?
Ja, es ist einfach eine tolle Halle. Die hat den Charme einer etwas heruntergekommenen Industriearchitektur. Das passt, glaube ich, sehr gut zum Berliner Lebensgefühl. Wir werden es auch nicht schicker machen, als es ist. Das wäre, glaube ich, ganz falsch, sondern wir werden genau auf diesen Ort reagieren und dort verschiedene Angebote in der großen Halle präsentieren können. Das gibt kleine Ausstellungen dort. Es wird die Mediathek geben. Es wird eine Präsentation des Filmarchivs geben. Sehr, sehr viel Film- und Vermittlungsarbeit. Und dann ist im zweiten Stock die Bibliothek zugänglich und im dritten und vierten unsere Archive. Insofern gehen wir davon aus, dass wir mit unseren Angeboten weiterhin auch unser Publikum erreichen. Und die Mauerstraße, das ist ja hier 10 Minuten fußläufig vom Potsdamer Platz. Also es ist jetzt zentral gelegen, nicht JWD.
Und wir wissen es ja, Provisorien gerade in Berlin sind ja die beständigsten Dinge überhaupt. Darf man davon ausgehen, dass das E-Werk dann vielleicht für viele, viele, viele Jahre der Standort für das Museum für Film und Fernsehen, für die Deutsche Kinemathek bleibt und das Filmhaus, von dem ja immer schon die Rede ist, seit vielen Jahren, neben dem Gropiusbau gar nicht erst entsteht?
Also wenn man sich anschaut, wie sich die Besucherzahlen entwickelt haben, wir haben 2019 im letzten Jahr vor Covid weniger Besucher gehabt als im Jahr 2023, deutlich weniger Besucher und dieser Trend setzt sich 2024 fort. Da sieht man, dass es einfach eine riesige Nachfrage gibt nach dieser ständigen Ausstellung Film und Fernsehen. Und ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass dieser Enthusiasmus, den wir heute auch und die letzten Wochen, Monate bei den Besuchern gespürt haben, die ja darauf hinweisen, dass sie hierher gerne kommen und dass sie hier etwas mitnehmen, dass das unbeantwortet bleibt von der Politik. Außerdem haben wir unsere Planungen, soweit das notwendig und möglich ist, vorangetrieben, auch in enger Abstimmung mit der BKM, der Beauftragten für die Angelegenheiten von Kultur und Medien, die diesen Bau ja unterstützt. Insofern haben wir alles getan, um für die Politik eine Entscheidungsgrundlage zu schaffen. Die Besucher zeigen, dass diese Entscheidung eigentlich nur in eine Richtung gehen kann, nämlich ja, wir brauchen ein Museum für Film und Fernsehen und wir brauchen eine ständige Ausstellung. Das ist auch, glaube ich, bei der Politik angekommen. Alles andere würde mich doch sehr überraschen.
Dass Sie das jetzt sagen, ist natürlich naheliegend, aber die Haushaltsrealität ist ja auch eine andere. Das haben wir ja auch schon gesehen bei der Frage, wie schnell, wie gut, wie ja umfassend wird zum Beispiel die deutsche Filmgeschichte tatsächlich gezeigt, restauriert, erhalten. Auch da gab es ja viele finanzielle Probleme. Also woher nehmen Sie eigentlich angesichts dieser Haushaltskrise, die uns ja schon seit Monaten begleitet, Ihren Optimismus?
Naja, ich meine, wir zahlen im E-Werk Miete, so wie wir jetzt hier auch Miete zahlen. Wenn die Planungen so ausgehen, wie wir das uns wünschen, dann wird es ein neues Filmhaus geben, das von der Bundesagentur für Immobilienangelegenheiten gebaut wird. Dann zahlen wir auch Miete. Aber diese Miete geht eben nicht an einen privaten Investor, sondern geht zurück in den Kreislauf des Bundeshaushalts. Und die Rechnung ist ja relativ einfach. Möchte ich, dass die Kinemathek ihre Miete an jemanden bezahlt, der seine Renditeerwartungen erfüllen will? Oder möchte ich, dass die Kinemathek über 30 Jahre sozusagen Miete zahlt und damit dann das Haus abbezahlt ist? Aber diese Miete geht wieder in den Bundeskreislauf rein. Das, denke ich, sollte auch Finanzpolitikern einleuchten.
Jetzt mal unabhängig vom Umzug und von den finanziellen Herausforderungen, was war Ihnen eigentlich wichtig in dieser Kinemathek, in diesem Museum für Film und Fernsehen in den letzten Jahren?
Also ich glaube, die Vielfalt ist das Entscheidende. Wir haben sehr, sehr vielfältige Angebote kreiert. Es war für jeden etwas dabei. Und das zeigt eben die Fähigkeiten unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, auf ganz unterschiedliche Fragestellungen zu reagieren und dafür auch unterschiedliche Formate zu entwickeln. Wir haben ja nicht nur Ausstellungen gehabt, die ständige Ausstellung. Wir haben sehr viele Online-Angebote kreiert in den letzten 4, 5 Jahren. Wir haben Veranstaltungen gemacht, Konferenzen. Wir sind verantwortlich für die Retrospektive der Berlinale und die Berlinale Classics. Da sieht man schon, dass wir ein ganz breites Portfolio haben und eine breite Kompetenz, was die Reflexion über Film und Fernsehen und die Präsentation von Film und Fernsehen und auch die Vermittlung an eben ganz unterschiedliche jüngere Leute an ganz unterschiedliche Publika. Das vermögen wir mit großem Enthusiasmus zu leisten.
Was bedeutet die Filmgeschichte zum Beispiel für jüngere Nutzer, die vielleicht nicht mehr so viel ins Kino gehen, die das Fernsehen ganz anders wahrnehmen, die das lineare Fernsehen sowieso nicht sehen, wenn überhaupt dann vielleicht eher die Clips bei YouTube oder wenn überhaupt dann noch die ARD oder ZDF Mediathek zum Beispiel oder andere On-Demand-Möglichkeiten. Mhm. Also wie ändert sich das?
Ich glaube, es ändert sich natürlich das Nutzerverhalten, aber es ändern sich nicht unbedingt die Nutzeransprüche. Und wenn wir jetzt auf unsere Besucherbefragungen schauen, dann haben wir das stärkste Segment in der Altersgruppe 20 bis 35. Also das heißt, da erreichen wir in der Tat das junge Publikum, die dieses Museum natürlich auch wahrnehmen als eine Schule des Sehens und der Entwicklung der Präsentation von Bewegtbild. So ist es angelegt und ich glaube, mit diesem Ansatz, nicht einfach zu sagen, wir zeigen euch, wie es dazu kommt, dass sich Bilder bewegen, 24 Mal in der Sekunde und dann habt ihr ein Bewegungsbild, sondern wir zeigen eben, was Filme auszeichnet und was Filme in uns als Effekt haben. Was ist an ihnen, was uns so große Faszination macht.
Rainer Rother, der künstlerische Direktor der Deutschen Kinemathek des Museums für Film und Fernsehen, mit Archiv, mit Bibliothek, mit natürlich auch einer Dauerausstellung, die aber erstmal jetzt schließt an diesem letzten Oktobertag und dann im nächsten Jahr im Herbst 25 im E-Werk dort in Berlin, also in diesem alten Kraftwerk neu eröffnen wird. Und dann irgendwann in ein paar Jahren, wir haben es gehört, zumindest ist die Planung so, soll ein Filmhaus entstehen direkt neben dem Gropiusbau. Rainer Rother, ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch.
Ich danke Ihnen.
So, und gehen wir jetzt nach Klagenfurt zu einer ganz besonderen Premiere, zu einer ganz besonderen Oper, die auf einem viel diskutierten Stück von Franz Xaver Krötz basiert. Stallerhof nämlich, eine Oper von Gerd Kühr, die heute Abend Premiere hatte. Das ist die Geschichte da vom Stallerhof einer Bauernfamilie, die ihre Tochter versteckt, die sie als behindert wahrnimmt und die nur vom Knecht beachtet wird, diese Tochter, und später missbraucht. Jörn Florian Fuchs war für uns bei dieser Premiere und ist jetzt in Klagenfurt am Telefon. Schönen guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Was macht diese Oper eigentlich aus?
Also diese Oper ist ähnlich wie das Stück von Krötz, extrem auf den Punkt, mit zum Teil karger Sprache, zum Teil geht es dann aber auch ins Elegische, ins Religiöse, in dem es Choräle gibt, in dem also dir sowas wie Erlösungshoffnung immer wieder reinkommt. Das ist bei Gerd Kühr jetzt in dieser Bearbeitung des Librettos von Krötz verstärkt. Bei Krötz sind es vor allen Dingen Pausen, die ganz genau austariert sind und die werden natürlich jetzt von Gerd Kühr mit Musik hier gefüllt. Das Interessante und was ein bisschen vom Theaterstück auch weggeht, ist die Betonung, dass eigentlich dieses Behinderte, ja, dass das durchaus etwas ist, was Positives haben kann, in dem Sinne, dass also diese Figur, dieses Mädchen eine Liebe hat zu Gedichten, zu Fantasiewelten, zum Spielen, zu Märchen. Und dass eigentlich in diesem Wahnsinn, wenn man so will, in dieser geistigen Behinderung eben auch ein Potenzial stecken würde, wenn man dieses Mädchen nur ließe. Aber die Gesellschaft ist eben nicht so, in diesem Fall vor allem die Familie.
Vielleicht hören wir einfach mal rein in eine Szene. Sind das schon die beiden wichtigen Figuren, die Tochter und der Knecht?
Ja, man hört gerade schon, man hört es vor allen Dingen an den Gesangslinien jetzt, wie die sich umschlingen, wie die sich ansingen, aber wie das gleichzeitig immer wieder in so einen Talando-Stil hineingeht. Das ist auch kennzeichnend für die Musik, dass manchmal wird auch nur gesprochen, manchmal wird es dann eben sehr getragen. Es gibt ein Frauenterzett noch neben diesen vier Hauptfiguren, die auftauchen, das Frauenterzett, das eben vor allen Dingen dann Choräle dort singt, so als Kommentar auch. Und die Musik von Kühr ist sehr, sehr ruppig. Es gibt Mini, so Schlagzeug Concerti, könnte man sagen. Dann gibt es Melodiefetzen, die werden manchmal ein bisschen kürzer gehalten. Manchmal sind es so halbe Melodien zumindest. Insgesamt eine Musik, die gut funktioniert, finde ich, die bühnenwirksam ist und die total frisch wirkt, obgleich das Stück jetzt ja auch schon 3,5 Jahrzehnte alt ist. Also musikalisch, ich habe das heute zum ersten Mal gehört, ich kenne andere Werke von Kür. Muss ich sagen, lohnt sich das absolut, dieses Stück wieder aufzuführen, alleine wegen der Musik schon.
Wie korrespondiert das mit dem Thema? Also ich meine, da ist ja wirklich viel drin in diesem Stück von Krötz, also Gewalt, Missbrauch, Familie als Trauma. Wie geht das alles zusammen?
Das geht sehr, sehr gut zusammen. Das ist ganz genau miteinander verschaltet, Text und Musik, finde ich, und auch eben die Gesangslinien. Und dazu kommt jetzt in Klagenfurt noch, dass es extrem gut gesungen wird, eben Katharina Ruck-Gaber als Betty und Matthias Gammer als Sepp, jetzt nur die zwei zu nennen. Mitsugo Hoshino ist ja der Dirigent, der auch ganz scharf und analytisch an den Stellen dirigiert, wo das sein muss. Und das sind etliche an diesem Abend. Und die Regie von Sophie Springer, die hat mich extrem begeistert. Es gibt in einem Bühnenbild von Thomas Stingel eigentlich nur sowas wie Lamellen oder wie so ein Holzverschlag im Hintergrund, der verschieden beleuchtet wird. Vorne auf einer schiefen Ebene ist die Familiensituation, ein Holztisch und wenige Utensilien. Und unten drunter sieht man den Verschlag, wo dieses Kind immer wieder eingeschlossen wird. Und dann gibt es am Anfang eine Szene, wo die Stallerin Wäsche aufhängt auf einer Wäschespinne und denkt, na okay, das ist jetzt nicht so einfallsreich, aber diese Leinen, die da sind, diese Tücher, die werden unterschiedlich beleuchtet. Und wenn es zum Beispiel auf den Jahrmarkt geht, wenn dann der Sepp und die Beppi auf den Jahrmarkt gehen dort, sind durch wenige Lichteffekte, wird diese Stimmung total evoziert. Also das geht Hand in Hand über diese 100.000 losen Minuten, ist ein erschreckendes Stück, muss ich wirklich sagen. Also das ist viel, gerade auch in dem Auslassen, in der Reduktion, in dem fast minimalistischen manchmal auch von der Inszenierung, was die Personenführung betrifft, ist das viel, viel wirksamer als die große Show zu machen, die große Horrorshow, Grand Guignol. Das ist extrem unter die Haut gehend, finde ich. Und das Thema natürlich auch heutzutage noch, wenngleich wir diesen Hintergrund auf dem Land und im Katholizismus, der für Krötz und auch für Kür noch eine große Rolle spielt, nicht mehr haben. Aber die Strukturen, wie ein Mädchen dann, eine junge Frau vernichtet wird, indem sie ja schwanger wird von dem Depi und dann zu einer Abtreibung gezwungen wird, das ist wirklich absolut an den Nieren gehend.
Also offenbar noch ein Grund mehr nach Klagenfurt zu fahren, nicht nur wegen der Landschaft und wegen des Ingeborg-Bachmann-Preises, sondern auch wegen dieser Inszenierung der Oper, also von Gerd Kür, nach einem Stück von Franz Xaver Krötz, Stallerhof im Theater in Klagenfurt, für uns gesehen von Johann Florian Fuchs. Und wer sich gefragt hat, oder ich würde Sie fragen, war Herr Krötz da?
Krötz war nicht da. Gerd Kür, also Krötz ist im Moment, er ist jetzt gut 75, der wird im Sommer im Brandner Kasper am Münchner Residenztheater spielen und soll dann auch ein Theaterstück schreiben.
Er kommt also wieder.
Nach vielen Jahren, das soll sein, aber wer sehr gefeiert wurde, war Gerd Kür, der ist jetzt auch schon gute 70 und das ist auch für ihn ein schöner Erfolg. Der wird zu wenig gespielt und läuft ein bisschen zu sehr unter dem Radar, finde ich, dieser Komponist.
Aber wer sich gefragt haben sollte, was macht eigentlich Franz Xaver Krötz, der kann also ja sich auf die nächste Inszenierung im nächsten Jahr dann freuen und wenn er wieder auf der Bühne steht. Aber heute Abend erst einmal die Oper nach seinem Stück. Johann Florian Fuchs, Dankeschön.
Gerne.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und hier hat Christian Neugebauer.
Eines der europaweit ältesten und renommiertesten Jazzfestivals, das Berliner Jazzfest, feiert seinen 60. Geburtstag. 1964 wurde es gegründet, damals als Berliner Jazztage. Seit heute wird groß Geburtstag gefeiert, mit einem Rahmenprogramm unter dem Motto Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Unter anderem haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler einen kritischen Blick ins Archiv geworfen und eine Publikation daraus gemacht. Oder man kann alte Aufnahmen hören, so die künstlerische Leiterin Nadine Deventer im Deutschlandfunk Kultur.
Man lernt unfassbar viel über die Haltung, über Musik, über ästhetische Fragen und kann wirklich nochmal die alten Heroen wieder erleben, auch in einer Produktion, die wir eigens dafür ins Leben gerufen haben. Martin Luther King spielt eine Rolle, steht in Verbindung mit diesem Festival und der Künstler John Hollenbeck widmet Martin Luther King eine Komposition, in der er eine seiner letzten Reden aus 1968 aus Atlanta vertont hat, mit Musikerinnen in diesem Fall aus Berlin.
Nadine Deventer, die künstlerische Leiterin des Jazzfest Berlin. Jugendliche verbringen nach einem Rückgang in den Jahren nach der Corona-Pandemie wieder mehr Zeit im Internet. Derzeit sind sie durchschnittlich 71,5 Stunden pro Woche online. Das sind 1,6 Stunden mehr als im Vorjahr. Dies ist das zentrale Ergebnis der repräsentativen Jugend-Digitalstudie 2024 der Postbank. Dafür befragte sie im September dieses Jahres 1000 Jugendliche in Deutschland im Alter von 16 bis 18 Jahren. Die Studie zeigt auch, dass die Nutzung des Netzes für Bildungszwecke im laufenden Jahr erneut gestiegen ist. Junge Menschen verbringen aktuell 4,6 Stunden pro Tag online für Schule, Ausbildung oder Studium. 2023 lag die Zahl noch bei 4,3 Stunden. Heute hat ein bundesweites digitales Vorlesefestival begonnen, das die Stiftung Lesen veranstaltet. Es richtet sich vor allem an die Kinder, denen nicht oder kaum vorgelesen wird. Prominente lesen für sie auf vorproduzierten Videos, die auf Facebook, YouTube und Instagram zu sehen sind. Das digitale Vorlesefestival beginnt 2 Wochen vor dem bundesweiten Vorlesetag am 15. November, dem inzwischen größten Vorlesefest in Deutschland. In Finnland schließt das letzte Lenin-Museum Europas. Im kommenden Jahr soll das Haus in Tampere unter neuem Namen wiedereröffnet werden. Die Benennung nach dem sowjetischen Staatsgründer Lenin habe nicht mehr die Geschichte wiedergespiegelt, die man vermitteln wolle, sagte der Leiter des Hauses Kalle Kallio. Viele Menschen seien abgeschreckt gewesen. Obwohl das staatlich finanzierte Museum 2016 seinen Schwerpunkt von der Lebensgeschichte Lenins auf die Geschichte der Sowjetunion verlagert habe, sei der Name vor allem nach dem Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine zu einer Belastung geworden, sagte Kallio.
Christian Neugebauer mit den Kulturnachrichten, vielen Dank. Jetzt geht es uns um eine Pionierin der Fotokunst, Katharina Sieverding. Erst hat sie Medizin studiert, dann ging sie ans Theater und nach dem Tod des Studenten Benno Ohnesorg wollte sie nur noch mit der Kamera arbeiten. Sie besuchte die Klasse von Beuys an der Kunstakademie in Düsseldorf, war an den Protesten an der Hochschule dort beteiligt, dokumentierte alles mit der Kamera. Und nun zeigt die Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen eine große Überblicksausstellung mit den Arbeiten von Katharina Sieverding, die ja auch schon eine ganze Weile dort in Düsseldorf lebt. Susanne Lohweg hat die Ausstellung für uns gesehen.
Genderfluidität, feministisches Empowerment, Gesellschaftskritik in Form von Selbstbildnissen. Das alles, könnte man denken, hat Katharina Sieverding schon in ihrer Kunst verortet, als diese Themen noch nicht in jedem Influencerinnen-Post pflichtschuldig verhandelt wurden. Sie hat sich in ihrem Outfit als Bardame in eine Fotobox gesetzt, ihr Gesicht immer wieder in die Polaroid-Kamera gehalten und mehr geschaffen als nur schnelle hübsche Bilder. Erstmals zeigt nun die Düsseldorfer Ausstellung Polaroids, die noch nie so zu sehen waren. 196 Bilder, die den Kern ihrer späteren Werke bilden. Isabel Malz, Kuratorin der Ausstellung.
Das heißt, es geht nicht darum, einfach immer wieder ein Porträt zu reproduzieren, wie man heute Selfies macht. Das ist überhaupt nicht die Idee, sondern das Gesicht ist der Reflexionsort, wo eben gesellschaftspolitische Themen verhandelt werden.
In der Arbeit Transformer aus den 70er Jahren lässt sie ihr Gesicht mit dem ihres Lebensgefährten Klaus Mettig verschmelzen, blendet das eine ins andere, lässt aus 2 Personen eine werden. Ein lustvolles Spiel mit den Geschlechtern. Museumsdirektorin Susanne Gensheimer.
Da sprechen wir heute von Genderfluidität und einem androgynen Bild, das da entsteht. Aber sie hat damals einfach gesagt, in allem Männlichen ist was Weibliches und in allem Weiblichen ist was Männliches. Also sie hat das sehr viel grundsätzlicher gesehen.
Katharina Sieverding schichtet nicht nur bei Transformer mehrere Bilder übereinander, sondern die Montage, die Mehrfachbelichtung gehören genauso zu ihrer Arbeitsweise wie die Verwendung von Filtern. Außerdem taucht sie ihr eigenes Antlitz in immer neue Farben, lässt ihr Gesicht in Rottönen erscheinen, manipuliert das Bild mit Hilfe chemischer Prozesse. Gleich 16 Mal lässt sie im Werk Stauffenberg-Block ihr Gesicht flammend erleuchten. Der Bezug zum Widerstandskämpfer ist kein offensichtlicher, sondern ein subtiler. Isabel Malz.
Sie analysiert mit ihrer Kunst eigentlich gesellschaftlichen Befund, den Zustand der Gesellschaft. Dazu gehört natürlich immer auch das eigene Ich und die eigene Position oder die eigene Reflexion. Und deswegen ist es auch so, bei ihr steht das eigene Gesicht für mich eigentlich als Konzept für genau diesen Austragungsort historischer Zusammenhänge und gesellschaftspolitischer Inhalte.
Eines der ikonischen Bilder mit ihrem Gesicht als Ankerpunkt trägt den Titel »The Great White Way Goes Black«. Katharina Sieverding trägt auf dem Foto eine Schirmmütze, ein ärmelloses Top, sie breitet die Arme aus und scheint bester Stimmung. Doch das Bild ist während eines Stromausfalls in New York auf einer Dachterrasse in der Nähe des Broadways entstanden.
Sie hat sich eigentlich mit dieser Arbeit als eine Vertreterin der weißen Mittelschicht sozusagen dargestellt, die dann diesen Stromausfall von 1977 genutzt haben, um Partys auf den Dächern zu feiern, während andere Menschen, nämlich die Schwarzwürfel, eigentlich Hunger hatten und das genutzt haben, um an Essen zu kommen.
Die 82-Jährige hat bei Joseph Beuys studiert und dessen erweiterter Kunstbegriff, seine Idee von der sozialen Plastik, dass jeder ein Künstler ist, egal ob er als Handwerker oder Arzt arbeitet, interpretiert sie auf ihre ganz eigene Weise. Susanne Gensheimer.
Bei ihr ist eben dieser erweiterte Kunstbegriff eher einer, der bedeutet, dass sie ihre Perspektive auf die Gesellschaft, ihre Perspektive auf die Welt richtet.
In jeder ihrer Arbeiten legt sie die gesellschaftlichen Missstände offen. Beispielsweise in Schlachtfeld Deutschland, wo vermummte GSG-9-Polizisten in jenem Moment zu sehen sind, als sie im Oktober 1977 die Lufthansa-Maschine Landshut erstürmen. Eine Schwarz-Weiß-Aufnahme, ein Zeitungsbild, das sie mehrfach übereinander schichtet und violett einfärbt. Die Ausstellung gleicht einer Geschichtsstunde. Die Bilder führen von der NS-Zeit zum linken Terror der RAF bis hin zu den ausländerfeindlichen Ausschreitungen Anfang der 90er Jahre. Der Rassismus in den USA, die Angst vor einem Krieg, sind genauso Thema wie die politischen Entwicklungen in Deutschland. Katharina Sieverding schöpft aus zahlreichen Quellen wie Zeitungen und Büchern. Ihr Archiv bildet einen zentralen Punkt in der Ausstellung und ist der Angelpunkt für die weiteren Räume.
Katharina Sieverding hängt ihre Arbeiten konsequent auf der Wandmitte und die Abstände von den einzelnen Wänden sind gleichmäßig. Das heißt, wir haben es eigentlich mit so Verwebungen zu tun. Man wird in die nächsten Raumschichten immer wieder reingezogen durch ein Bild und die Bilder leiten zu dem nächsten Raum über. Und sie haben natürlich auch dialogische Situationen.
Dialoge, die heute immer noch erschreckend aktuell wirken. Wir haben nicht viel gelernt, so scheint es. Obwohl Künstlerinnen wie Katharina Sieverding schon früh auf drohende Übel hingewiesen haben. Es lohnt sich heute mehr denn je, ihre Arbeiten genau anzusehen.
Eine große Retrospektive mit den Werken von Katharina Sieverding bis zum März in Düsseldorf zu sehen. Für uns war Susanne Lohrweg schon dort. Das Mordwerkzeug von Diktatoren. Die konkreten Apparate, mit denen getötet wurde. Wie zeigt man sie? Zeigt man sie überhaupt? Der Freistaat Bayern hat seit dem Krieg das Fallbeil, mit dem die Geschwister Scholl getötet wurden, unter Verschluss gehalten, bis heute. Aber dagegen regt sich jetzt immer mehr Widerstand, unter anderem auch von Alexander Korb, der Leiter des Museums zu den Nürnberger Prozessen.
Eine Tabuisierung der Hinrichtungsmethode kann kein Weg sein, da die Vorstellung dieses gewaltsamen Todes zwangsläufig eine Rolle spielt und spielen muss in der Auseinandersetzung mit der Thematik. Und die Annäherung über das Objekt, über den Ort, über die Hinrichtungskammer auch dazu einlädt, sich näher mit den Biografien zu befassen.
Recherchiert hat dazu Ulrich Trebin, Kollege. Erstmal, wie sicher können wir überhaupt sein, dass es sich um das Fallbeil handelt, mit dem die Geschwister Scholl getötet wurden?
Das ist zweifelsfrei erwiesen. Es gibt einen Fachmann beim Bayerischen Nationalmuseum, in dessen Besitz ist diese Guillotine derzeit seit 1974. Und er hat sich intensiv mit diesem Stück auseinandergesetzt, die Provenienz erforscht, andere Guillotinen aus der Zeit verglichen, die aus derselben Werkstatt kamen. Eine übrigens stand auch in Berlin-Plötzensee. Und er hat eindeutig feststellen können, dass das tatsächlich die Münchner ist. Da gab es einige Umbauten auch, an denen man das hat feststellen können.
Was ist mit dieser Guillotine nach dem Krieg passiert?
Die ist zuerst nach Straubing gebracht worden, noch vor Kriegsende, weil man hoffte, dort noch weiter hinrichten zu können, nachdem sich das Münchner Gefängnispersonal geweigert hat, angeblich. Dann hat sie von 1949, als die Todesstrafe dann abgeschafft wurde, bis 1974 in der JVA in Regensburg gestanden und wurde dann nach München ans Bayerische Nationalmuseum übergeben, weil man dann wohl erst glaubte, dass es jetzt wirklich ein Museumsgegenstand ist und dass man sie nicht mehr braucht.
Also ein Objekt, was man offenbar über Jahrzehnte versteckt hat. Erst in einem Gefängnis, irgendwann dann im Bayerischen Nationalmuseum und noch immer ist es im Depot. Was haben Sie herausgefunden, mit welcher Begründung eigentlich ist das immer wieder versteckt worden und nicht gezeigt worden?
Also bis 2014, als ich aufgedeckt habe, dass es diese Guillotine noch gibt, ich bin da zufällig bei einer Recherche draufgekommen, bis dahin gibt es überhaupt gar keine Erklärungen, das war einfach stillschweigend. Und dann hat man ein Ausstellungsverbot verhängt. Ich vermute einfach, dass es in Bayern so ist wie immer. Wenn an die NS-Zeit erinnert werden soll, dann ist das unbequem, unangenehm. Das geht von der KZ-Gedenkstätte in Dachau, was ja wirklich schon sehr lange her ist. Da gab es lange Kämpfe bis zum NS-Dokumentationszentrum am Königsplatz. Da gab es auch lange Kämpfe, die habe ich selber mitverfolgt, journalistisch.
Es gibt auf jeden Fall Stimmen, die sagen, das sollte gezeigt werden. Was sagen denn die Nachfahren zum Beispiel der vielen Opfer, es sind ja nicht nur die Geschwister Scholl, auch hunderte andere sind mit dieser Guillotine getötet worden zu NS-Zeiten. Was hören Sie da?
Es gibt so gut wie keine Kontakte zu Nachkommen der Opfer. Stadt und Freistaat haben sich nie ernsthaft darum gekümmert, diese Opfer zu kontaktieren. Die Hälfte von denen lebte und kam aus dem Ausland. Das waren Zwangsarbeiter, das waren Menschen, die Widerstand in den besetzten Gebieten geleistet hatten. Und diese Menschen waren unterm Radar, man hat sich nicht darum gekümmert. Man hat in den 50er Jahren die Gräber von denen, die da einzeln bestattet waren, ohne sie zu fragen, einfach zusammengelegt, einen Ehrenhain, so seinen Sammelgrab angelegt und eine Plakette drauf gemacht und gesagt, wer da alles liegt. Aber man hat die Angehörigen nicht danach gefragt. Und das ist ja der Grund für eine Urenkelin eines solchen tschechischen Widerstandskämpfers, die Herausgabe der Gebeine ihres Urgroßvaters zu fordern und auch, dass die Guillotine ausgestellt werden soll. Die möchte sich damit nicht abfinden. Also man hat diese Opfergruppe vollkommen vergessen, übergangen. Und man hat eigentlich nur Kontakt zu den Nachkommen der Weißen Rose. Und die meisten von denen sagen, dass es für sie keinerlei Probleme machen würde, dass diese Guillotine ausgestellt wird, wenn es denn gut kontextualisiert wird, das heißt in den historischen Hintergrund eingebettet wird. Und lediglich der Einenkel der Familie Probst, von Christoph Probst, der hat eine Petition im Landtag angestrengt mit dem Ziel, dass sie nicht ausgestellt werden darf. Diese Petition ist damals auch durchgegangen. Ich habe versucht, ihn zu erreichen, wie ich alle Mitglieder, alle Nachkommen, Familien der Weißen Rose versucht habe zu erreichen. Er war der Einzige, der nicht mit mir sprechen wollte. Er hat lieber den politischen Weg gewählt.
Was ist Ihr Eindruck? Also nun ist sie ja im Depot des Nationalmuseums, des Bayerischen Nationalmuseums. Haben Sie den Eindruck, dass sich da etwas bewegt, dass sie vielleicht irgendwann eben, wenn sie kontextualisiert wird oder eben da eine richtige Form gefunden wird, gezeigt werden kann?
Nein, es bewegt sich überhaupt gar nichts. Ich habe erst heute wieder so eine Stellungnahme bekommen vom Freistaat Bayern. Da bewegt sich gar nichts und das ist sehr schade, weil es ein Gegenstand ist, der zu uns spricht. Natürlich ist es problematisch, sich mit dem auseinanderzusetzen und diesem Gegenstand gegenüberzutreten. Der kann einen sehr berühren, vielleicht sogar verstören. Aber angesichts der Tatsache, dass wir keine Zeitzeugen mehr haben oder kaum, die uns an diese Zeit erinnern werden, und das ist eigentlich Konsens in der Erinnerungskultur, werden die Gegenstände immer wichtiger. Und ich selber, der ich viel über das Dritte Reich und die Aufarbeitung berichtet habe, historische Sendungen gemacht habe und auch über die Weiße Rose, ich bin dermaßen berührt gewesen, als ich diesen Gegenstand zum ersten Mal sah und hab's dann, hört sich paradox an, aber ich hab's dann auch wirklich erst glauben können und mir vorgestellt, tatsächlich hier hat Hans Scholl draufgelegen, auf diesem Stück Holz und da ist sein Kopf abgeschlagen worden. Und ich habe auch Gefühle dabei erlebt, wie Wut und Empörung und Scham. Und das würde ich mir eigentlich für gerade junge Menschen, die sich mit diesem Thema beschäftigen, wünschen, vor allem in einer Zeit, in der Rechtsradikalismus kein Tabu mehr ist in Deutschland.
Ulrich Trebin, danke. Über das Mordwerkzeug im Gespräch, mit dem die Geschwister Scholl getötet worden sind, das eben noch im Depot des Bayerischen Nationalmuseums liegt und nicht an die Öffentlichkeit kommt. Mehr dazu in seiner längeren Reportage am Freitag ab 13 Uhr hier bei uns und in unserer DLF-App. So, Arno Zessig schaut in die Feuilletons vom 1. November. Allerheiligen.
In der Tageszeitung Die Welt äußert sich David Sirota, der Chefredakteur des Online-Magazins The Lever, zur Strategie von Kamala Harris im US-Wahlkampf. Die Demokraten denken, die beste Eigenschaft von Kamala Harris ist, dass sie nicht Donald Trump ist. Sie versuchen also, die Wahl in ein Referendum über Trump zu verwandeln. Oberflächlich betrachtet scheint es eine risikoarme Strategie zu sein, aber das ist sie nicht. Wenn Sie den Durchschnittswähler fragen, was wird Kamala Harris für Sie tun, dann denke ich, dass die meisten Wähler diese Frage nicht werden beantworten können. So David Sirota, auch Co-Autor der Netflix-Satire Don't Look Up, in der zwei Wissenschaftler niemanden davon überzeugen können, dass ein riesiger Komet auf die Erde zurast, was er aber sehr wohl tut. Man deutet die Botschaft als Falschmeldung. Genau das, deshalb sagen wir es, tun Sie bitte mit der tatsächlich falschen Aussage, mit der Jörg Wiemer-Lasena aus unerfindlichen Gründen in der Welt das Sirota-Interview eröffnet, nämlich in knapp einem Monat wählen die Bürger der USA einen neuen Präsidenten. Ein Irrtum, Fehler, Fauxpas, was immer. Es dauert ja keine knappe Woche mehr. Und anders als man erwarten könnte, gibt die Washington Post keine Wahlempfehlungen für Kamala Harris ab. Verhindert hat das laut Frankfurter Allgemeine Zeitung Jeff Bezos, der Eigentümer der Post. Darüber mokiert sich, wie Nina Rehfeld berichtet, der leitende Videoredakteur der Zeitung, Dave Jorgensen, indem er auf TikTok und YouTube eine Auseinandersetzung zwischen der Post und Bezos fingiert. Sie haben also Angst vor Trumps Rache, falls er gewinnt, heißt es da. Und Bezos räumt ein, es habe zuletzt zufällig lauter Dinnerpartys mit Trump und verschiedenen Milliardären gegeben. Aber man wolle sich mit der Nicht-Empfehlung bloß auf die Tradition des Blattes vor 1970 berufen. Sie meinen vor Watergate? Ja, strahlt Bezos, zu dieser Tradition wolle man zurück. Allzu witzig ist das alles im Hinblick auf eine Wahl, in der die Demokratie Amerikas auf der Kippe steht und die von Desinformationen und Propaganda, unter anderem auf dem Trump-treuen Sender Fox News und der Plattform des Trump-Kumpels Elon Musk geprägt ist, nicht. Was für ein Triumph der deutschen Syntax. Das letzte von 43 Wörtern, Sie erinnern sich, es lautete nicht, verkehrt die Aussage locker um 180 Grad. Nicht um Syntax, um Anredepronomen geht es in der Kolumne Diskurspogo in der Tageszeitung. Siezen ist nicht höflich, sondern ausgrenzend, behauptet Simone Dede-Ajivi. Denn eine formale Anrede in einem informellen Rahmen schafft vor allem eins, Distanz. Siezen ist hier eine Verweigerung von Verbindung. Es sagt, du bist kein Teil der In-Group, du bist nicht du, du bist sie. In einer Welt, in der ich selbst von IKEA geduzt werde, will das schon was heißen. Nun, wir stimmen nicht zu, jedenfalls nicht uneingeschränkt. Denn gerade unerwartetes Siezen schafft oft eine Atmosphäre der Aufmerksamkeit und kann von Fall zu Fall sehr sexy sein. Aber nichts für ungut, liebe Simone. Wir halten uns hier an das, was du am Ende schreibst. Ich bin definitiv keines von den coolen Kids mehr, aber ich bin immer noch cool. Also sieht's mich nicht von der Seite an. Im Berliner Tagesspiegel bespricht Christian Schröder Song of a Lost World, das erste Album der britischen Band The Cure seit 16 Jahren. Das Ende ist ein Anfang. 3 Minuten und 21 Sekunden dauert das instrumentale Vorspiel des Songs Alone, bis sich die Stimme von Robert Smith aus Synthi-Wolken, Bassgewummer und dem Tosen einer E-Gitarre erhebt. This is the end of every song we sing, singt er, um anschließend das apokalyptische Szenario einer Welt zu entwerfen, in der Vögel vom Himmel fallen, Sterne erlöschen und jede Hoffnung vergeblich ist. Hört sich so an, als könnte Alone der bittere Soundtrack der Weltnaturkonferenz im kolumbianischen Cali sein. Von dort berichtet Petra Ahne, die Konferenz erkennt an, dass indigenes Wissen hilft, Biodiversität zu erhalten. Die Lebensweise derer, die als rückständig und simpel galten, hat sich als zukunftstauglich erwiesen und die des auf ungezügelter Naturnutzung basierenden Fortschritts als Weg der Zerstörung. Und darum verabschieden wir uns heute mit einer FAZ-Überschrift, die sich an Holzfäller und Holzkonsumenten richtet und zudem Simones Dutz-Gebot aus der Taz erfüllt. Sie lautet: Frag den Baum um Erlaubnis.
Arno Zessek aus den Feuilletons zu Allerheiligen. Und das war Fazit der Kultur vom Tage mit Wladimir Balzer.